Schwestern und Brüder in Christus, vor einigen Tagen wartete die katholische Nachrichtenagentur mit der Meldung auf, dass viele Deutsche die Weihnachtstraditionen satt hätten. Den obligatorischen Festschmaus im wahrsten Sinne des Wortes, die immer gleichen Weihnachtslieder, die schon seit längerem im Radio, in den Kaufhäusern und auf den Weihnachtsmärkten gespielt werden. Sogar die Tradition des Schenkens störte manchen Bundesbürger. Und jeder Zehnte gab darüber hinaus an, dass ihm die Familientreffen in der besinnlichen Jahreszeit am meisten auf den Geist gingen. Schon viel eher hatte die Sächsische Zeitung davon berichtet, dass sich gerade an den weihnachtlichen Tagen Disco-Besuche und Feiern unter ihresgleichen bei den Jugendlichen zunehmender Beliebtheit erfreuten. Warum eigentlich, wird vielleicht jetzt mancher von Ihnen fragen, müssen wir uns das hier alles noch einmal anhören? Warum denn solche Meldungen noch verbreiten, noch dazu am Anfang der weihnachtlichen Festfeier und Verkündigung? Etwa um damit unsere Versammlung in der Kirche am Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus zu rechtfertigen? Oder um uns abzugrenzen von unseren Mitmenschen, uns gar über sie zu erheben? Oder etwa um einen entsprechend düsteren Hintergrund aufzubauen, damit unsere Gedanken und Reden zu leuchten und zu strahlen beginnen? Wer Ähnliches nur ansatzweise vermutete, wäre gewiss auf dem Holzweg und wäre selber gründlich zu bedauern. Nicht einmal die Berichte der Zeitungen und Nachrichtenagenturen sollten uns jemals dazu veranlassen, unsere Mitmenschen von oben herab zu belächeln oder auch nur zu bemitleiden. Vielmehr sollten wir aus ihrem Unmut und ihren negativen Reaktionen eher ihre Unzufriedenheit mit allem nur Oberflächlichem und ihre Sehnsucht nach dem Wesentlichen, nach Sinn und menschlicher Erfüllung erkennen. Wir Menschen, das zeigen sie uns eben auf ihre eigene Weise, sehnen uns nach weit, weit mehr als nach dem, was uns da vielfach mit verschiedenem Etikett und unterschiedlicher Begründung an Vordergründigem angeboten wird. Unter Formen, die uns bisweilen fremd, ja möglicherweise abstoßend erscheinen mögen, bringen Sie Ihre Sehnsucht nach wahrem Leben zum Ausdruck, und das schon hier und heute und nicht erst, wenn Sie von Krankheit geplagt oder dem Tode nahe sind. Sie sehnen sich nach Wahrheit, nach der es sich zu leben lohnt und froh dabei zu sein. Wahrheit, die alle ihrem Tun und Lassen Sinn und Ziel verleiht. So groß und unstillbar ist diese Sehnsucht, dass alle nur menschlichen Versuche, sie zu erfüllen, von vornherein kurz greifen und früher oder später zum Scheitern verurteilt sind. Denn aller Plan von Menschen ist begrenzt, weil er eben immer nur einen kurzen Zeitraum überblicken kann. Langsam und manchmal erst nach einer ganzen Lebensphase geht doch auch uns bisweilen erst auf, was manche Erfahrung, die uns geschenkt oder auch die uns zugemutet worden ist, für uns eigentlich bedeutet. Spät, oftmals sehr spät, wenn überhaupt, wird uns bewusst, welcher Fingerzeig und welcher Auftrag damit für uns ganz persönlich verbunden war. Doch niemand muss seinen Weg nur ratlos, blind und tastend gehen. Ja, ich wage zu behaupten und habe guten Grund dafür, je weiter die Menschheit sich entwickelt und vorankommt, umso größer wird ihre Chance, den sogenannten roten Faden zu erkennen, der sich durch alles hinzieht, wenn wir nur wollen. Und die Gelegenheit, zum Kern des Guten, zum wahren Sinn zu finden, wird eher zwingender, wenn wir uns ihm nur nicht verschließen. Denn seit der Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. So schreibt der Apostel Paulus an die römische Gemeinde. Und der Hebräerbrief schließt geradezu den Kreis der Heilsgeschichte, wenn er mit den Worten beginnt: Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Noch viel weiter zurück als nur in die Zeiten der Propheten reicht auch der Grund, aus dem heraus Josef mit seiner Braut Maria nach Bethlehem aufbricht, der Stadt seiner Väter. Der Väter, die sich nicht weniger schwer taten mit dem Willen Gottes als mancher moderne Mensch, die immer von Neuem lernen mussten, was es heißt, dass der Mensch zwar das sieht, was vor Augen ist, Gott aber das Herz. Josef bricht auf, nachdem Maria von Gott begnadet schon ihr Ja gesagt hat, ihr Herz sich selber schon geöffnet hat für Gottes Wort. Bethlehem, geschichtsbeladen und verheißungsschwer, in den Augen der Großen und Mächtigen der Zeit aber unbedeutend, unbeachtet und unerkannt. Keiner von ihnen wäre jemals auf die Idee gekommen, sich dorthin auf den Weg zu machen, es sei denn, dass es ihm darum gegangen wäre, einen Thronrivalen aus dem Weg zu räumen. Wir kennen das Jahr von Herodes. Nach Bethlehem aber brechen jene auf, die für genauso unbedeutend eingeschätzt, wenn nicht sogar verachtet wurden. Den Hirten bloße Neugier zu unterstellen, hieße ihnen Unrecht tun. Klar und deutlich formulieren sie nämlich ihren Entschluss. Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. Die frohe Botschaft, der Lobgesang himmlischer Heerscharen, bringt sie dazu, aufzubrechen, um das Zeichen bestätigt zu finden in dem neugeborenen Kind, das ihnen als der Retter verkündet wurde. Liebe Schwestern und Brüder, auch wir sind heute nicht aus bloßer Neugier, aus Brauchtum oder gar reiner Tradition hierher gekommen. Wir sind gekommen, weil auch wir durch Gottes Gnade von unserer Taufe an, ja schon in unseren Vorfahren, vernommen haben: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. So wie es der Evangelist Lukas aufgeschrieben und für alle Zeiten bewahrt hat. Oder auch, woran früher einmal nach der Feier jeder heiligen Messe im außerordentlichen Ritus der Eucharistiefeier erinnert worden ist: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wie es schon bald der Evangelist Johannes formuliert hat, als einen neuen Schöpfungsbericht für das neue Dasein der Erlösten, für ihr neues Denken und für ihr neues Tun. Wenn es wahr ist, wie einer schon im 15. Jahrhundert niedergeschrieben haben soll, dass wir, die Christen, die einzige Bibel sind, die noch gelesen wird, dann, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir die frohe Botschaft immer wieder neu und auch heute von Neuem übersetzen. Durch unsere Ausstrahlung und unseren Lebensmut, durch unser gesamtes Tun und Lassen und nicht zuletzt durch unser unablässiges, treues Gebet und Opfer, ja, auch durch Leiden, durchtragen und aushalten. In Zuhoffnung. Dann, Und nur dann haben wohl alle die, denen Wein lebten zur Last geworden ist, eine größere Chance, die gesucht haben nach dem Tragenden und Bleibenden und es nicht gefunden haben, eine größere Chance, Hoffnung zu schöpfen und neuen Mut zu fassen und schließlich Zuversicht und Glauben zu erlangen. Doch für uns alle gilt es gleichermaßen. Diejenigen können das Geheimnis nicht erspüren, die nicht in sich gehen. Und die vermögen den Horizont niemals zu erblicken, die nicht aus sich herausgehen. Und den Gipfel werden die nicht erreichen, die nicht aufbrechen. Wer sich aber von Gottes Wort dazu bewegen lässt, aufzubrechen und in seinem eigenen Leben den Lobgesang der Engel fortzusetzen zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen, der kann auf Schritt und Tritt dem Menschgewordenen begegnen, so wie er es selber gesagt hat: Was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Mach es wie Gott, werde Mensch. Das mag aufs Erste rhetorisch clever und frappierend schlüssig klingen. Bei näherem Hinsehen jedoch erweist es sich als ziemlich anmaßend. So nämlich, wie er Mensch geworden ist, vermag es kein einziger von uns. Aber uns ist ein Ziel gegeben und eine einzigartige Perspektive. Und bei allem sind wir nicht ohne Weg und ohne Orientierung. Aus welchem sozialen Stand einer auch kommen mag, in welcher persönlichen Situation sich einer auch befinden mag, ausnahmslos jeder kann diesen Weg beschreiten. Ist es nicht selber schon ein großes Wunder, dass die Geschichte, diese einfache Geschichte von der Geburt im Stall, die Menschen nach wie vor weltweit bewegt und letztlich doch zu einer Stellungnahme zwingt, ob sie es wollen oder nicht? Und das in einer Welt, die immer komplizierter und unüberschaubarer zu werden scheint und wissenschaftlich-technisch rasend voranschreitet. Dürfen wir es nicht wenigstens für unsere Breiten vermerken? Niemand wird doch daran gehindert oder dafür belangt oder bestraft, in das Haus Gottes, die Kirche, einzutreten, um dort die frohe Botschaft zu vernehmen, um neu gestärkt durch Gottes Wort und Sakrament wieder hinauszugehen und sein eigenes Leben und das Leben seiner Mitmenschen menschenwürdig zu gestalten. Noch nie haben wir so viele Möglichkeiten gehabt, unseren Glauben zu vertiefen. Noch nie sind wir so frei gewesen, unseren Glauben zu leben und zu bezeugen. Noch nie, so müssen wir wohl auch feststellen und hinzufügen, hat unsere Welt Menschen so nötig gehabt, die selber aus der liebenden Zuwendung Gottes leben und diese mit allen ihren Kräften und Fähigkeiten, mit ihrem ganzen Gemüt und ihrer ganzen Seele an ihre Mitmenschen weitergeben. Bethlehem, das heißt übersetzt ins Deutsche Haus des Brotes. Der dort im Stall geboren wurde, der Menschgewordene, unser Herr Jesus Christus, hat es zum Haus des lebendigen Brotes gemacht, das vom Himmel herabgekommen ist, damit alle, die vom Einerlei des Zeitlichen enttäuscht und vom eigenen Versagen frustriert sind, die Absicht des Ewigen erkennen und selber zum wahren Leben finden. Amen.